Andreas Behn in Rio de Janeiro ungefähr 10 Tage nach der Wahl des rechtsextremen Präsidenten Brasiliens Jair Bolsonaro. Kannst du uns einen kurzen Einblick in die Situation, die Stimmung vor Ort in Rio geben?
Ja, die Stimmung ist schwierig zu beschreiben. Es wirkt so, als ob es eine normale Wahl wäre und nicht so, dass ein wirklich rechtsextremer Kandidat diese Wahl mit deutlichem Vorsprung gewonnen hat. In der Mainstream-Presse wird einfach gesagt, gut, wir haben jetzt eine rechte Regierung, früher hatten wir eine linke Regierung und alles geht ganz normal weiter. Das ist irgendwo schon ganz schön beängstigend, insbesondere in linken Kreisen wird vor allen Dingen überlegt, was jetzt wirklich passieren wird. Es ist schwierig einzuschätzen, wie viel von dem Diskurs von Jair Bolsonaro er dann auch wirklich an der Regierung umsetzen wird. Auf alle Fälle ist es auch so, dass er nach der Wahl immer wieder seine Rhetorik wiederholt, also insbesondere im Bereich Bekämpfung von Kriminalität, dass man mit scharfen Waffen gegen Verbrecher, gegen Kriminelle vorgehen sollte, dass es kein Problem wäre, sie zu erschießen. Und vor allen Dingen macht er in den letzten Tagen auch immer mehr gegen die Presse mobil, also gegen diese bürgerliche Presse, die ihn eigentlich doch mehr unterstützt, als kritisch zu ihm steht. Auch gegenüber dieser Presse sagt Bolsonaro, das wäre doch eine Art von Lügenpresse. Das hört sich dann so ähnlich an wie in Deutschland oder der Diskurs von Donald Trump in den USA. Und sagt schlicht und einfach, Medien, die kritisch über ihn berichten, die sollten doch eigentlich am besten eingehen. Und vor allen Dingen droht er diesen Medien damit, alle staatlichen Anzeigen zu streichen. Es geht so weiter wie eigentlich im Wahlkampf. Von daher ist große Sorge, große Anspannung unter vielen Leuten da, insbesondere natürlich in Kreisen wie LGBT, in der schwarzen Bewegung und vor allen Dingen bei Indigenen herrscht die Befürchtung, dass jetzt vorbereitet wird bis zum 1. Januar, wenn er dann wirklich das Amt antritt und dass es dann sehr unangenehm werden wird hier in Brasilien.
Jenseits der Rhetorik hat es doch bereits auch Übergriffe gegeben.
Vor allen Dingen Übergriffe gegen Schwulen, gegen Lesben, gegen Transmenschen sind immer schon an der Tagesordnung in Brasilien und die gehen entweder genauso weiter oder es ist schlimmer geworden. Es ist schwierig einzuschätzen, ob das wirklich schon eine Folge davon ist. Auf alle Fälle in der Stimmung ist es so, dass die Menschen sich weniger zeigen, auf den Straßen weniger mit entsprechenden T-Shirts und entsprechender Kleidung rumlaufen, einfach weil eine generelle Angst existiert auf den Straßen. Bolsonaro selbst sagt, für jegliche Gewalt wäre er ja nicht verantwortlich. Aber das ist eben Teil dieses Diskurses. Natürlich, er hat einen sehr gewaltbereiten Diskurs. Er hetzt gegen Menschen und damit hetzt er auch viele in der Bevölkerung auf. Und hinterher sagt er, er hätte damit aber nichts zu tun, er wäre dafür nicht verantwortlich. Bolsonaro hat ja auch immer gesagt, Menschenrechte sind ihm völlig egal. Menschenrechte ist für ihn ein Diskurs der Linken. Und die Linken, die sollen einfach verfolgt werden, außer Landes getrieben werden oder ins Gefängnis gesteckt werden. Das ist das, was innerhalb der Linken oder auch in der politischen Mitte zu großen Befürchtungen und derzeit zu einer großen Anspannung führt.
Es scheint ja auch viele Menschen zu geben, die hinter ihm stehen, ihn gewählt haben. Wie siehst du das?
Ja, das ist durchaus so und das muss man auch so sagen, sonst würde man die Situation hier in Brasilien nicht richtig verstehen. Es gibt natürlich die Radikalen, die genauso denken wie er, die gab es aber auch immer schon, waren auch immer in der Minderheit. Die Mehrheit, also diejenigen, die ihm den Wahlsieg ermöglicht haben, sind sehr viele normale Menschen, die man nicht als rechtsradikal oder rechtsextrem bezeichnen kann. Und es ist auch in Gesprächen oder auf der Straße zu hören, dass wirklich mit diesem Wechsel an der Macht sehr viel Hoffnung verbunden ist, dass die Leute richtig sagen, ja, wann ist jetzt endlich der 1. Januar, dann geht es jetzt endlich los, dann wird endlich Ordnung geschaffen, dann wird vor allen Dingen das Problem mit der heftigen Kriminalität doch gleich weniger werden. Wie lange diese Hoffnung anhält, das weiß man nicht. Er hat ja immer gesagt, er wird in allererster Linie die Korruption bekämpfen, hat sich selber als Saubermann dargestellt. Und auf der anderen Seite ist vor kurzem bekannt geworden, dass er überlegt, einen wegen Korruption verurteilten Politiker, Alberto Fraga, zum Minister zu machen. Da rumorte es natürlich gleich in den sozialen Netzwerken und viele haben gesagt, wie ist es möglich, dass jemand, der angeblich die Korruption bekämpfen möchte, einen wegen Korruption zu 4 Jahren Haft verurteilten Mann direkt ins Kabinett berufen möchte. Solche Widersprüche sind da, das weiß man noch nicht, was da wirklich passieren wird.
Als Wirtschaftsminister hat Bolsonaro ja einen prototypischen Vertreter des Neoliberalismus, einen Vertreter der Chicago Boys berufen, die auch für die Privatisierung in Chile während der Militärdiktatur maßgeblich waren.
Mit dem neoliberalen Wirtschaftsminister Paulo Guedes. Er hat eine ganz klare Linie und sagt, dass alle, ausnahmslos alle staats- und halbstaatlichen Unternehmen privatisiert werden sollen, und zwar so schnell wie möglich. In der Wirtschaftspolitik werden auch die Militärs ein bisschen mitsprechen wollen. Die Militärs sehen die Position von Paulo Guedes durchaus kritisch und haben eine eher nationalistische Vision von Wirtschaftspolitik. Das hat ja schon dazu geführt, dass Bolsonaro in der einen Woche sagt, ja, alles wird privatisiert, und dann in der nächsten Woche schon sagte, nein, die großen Unternehmen wie Petrobras oder auch diejenigen, die die Energieversorgung direkt zuständig sind, die werden nicht privatisiert. Es ist einfach völlig unklar, was dann passieren würde. Es ist schon so, dass verschiedene Kräfte im Hintergrund gegeneinander arbeiten, und es ist sehr schwierig einzuschätzen, wer sich im Endeffekt durchsetzen wird. Denn die Militärs, die sind die wichtigste Basis von Jair Bolsonaro. Er selber ist ja auch ein ehemaliger Militär. Das ist sein Background. Er wird es verhindern, sich diese Sympathien zu verschärfen, zumal er ja auch angekündigt hat, mehrere Ministerien mit Militärs zu besetzen.
Ich komme nicht umhin um die Frage, wie es überhaupt dazu kommen konnte, dass jemand, der die Diktatur nicht nur verharmlost, sondern gut heißt, von so vielen Menschen gewählt werden kann.
Ja, das sind verschiedene Faktoren. Also es gibt auf alle Fälle immer diejenigen, die genau auch diese Position von Bolsonaro vertreten, die sagen wir mal, ein ähnliches rassistisches und frauenfeindliches Weltbild haben. Natürlich würden die alleine diese Wahl nicht gewinnen können. Die machen vielleicht 20% der Gesellschaft aus und haben auch immer schon existiert. Ganz, ganz entscheidend ist wirklich die Unterstützung durch evangelikale Kirchen. Kurz vor dem ersten Wahlgang wurde massiv in Gottesdiensten von evangelikalen Kirchen, die ja von, sagen wir mal, bis zu einem Drittel, vielleicht sogar mehr als ein Drittel der Bevölkerung besucht werden, wurde zur Wahl von Bolsonaro aufgerufen. Und es gibt auch eine sehr enge Allianz zwischen Bolsonaro und der Iglesia Universal, der Universalkirche, was eigentlich die radikalste Neopfingstkirche hier in Brasilien ist, mit Millionen von Anhängern und Anhängerinnen. Diese Allianz hat ihm bestimmt nochmal 10 oder 15% an Stimmen eingebracht. Einige von denen hätten vielleicht auch so für ihn gestimmt, aber dadurch, dass da sehr hierarchische Strukturen herrschen in diesen Kirchen, war damit klar, alle, die sich zu diesen Kirchen zugehörig fühlen, werden für Bolsonaro stimmen. Und dann ist es so gewesen, dass seit Jahren in den gängigen Massenmedien eine ständige Hetze gegen alles, was links ist, an der Tagesordnung ist. Vor allen Dingen gegen die Arbeiterpartei PT, gegen Lula, den Ex-Präsidenten, und auch gegen die Ex-Präsidentin Dilma Rousseff. Das wurde nicht gemacht unbedingt, um Bolsonaro an die Macht zu bringen, sondern dass dieser Diskurs hatte vor allen Dingen die Funktion zu verhindern, dass die Arbeiterpartei, die immer noch sehr stark ist, wieder an die Macht kommt. Diese Hetze, die wurde aber auch noch während des Wahlkampfs fortgeführt. Eine unglaubliche Hetze, wie man sie sich kaum vorstellen kann. Und eben nicht von rechtsradikaler Seite, sondern von der normalen bürgerlichen Rechten. Und diese Stimmung hat dazu geführt, dass sehr viele einfach gesagt haben, nein, die PT kann man auf keinen Fall wählen. Und da es nun mal so war, dass die PT so stark ist, dass sie den Kandidaten, den Gegenkandidaten in der Stichwahl gestellt hat, war es dann eben so, dass viele gesagt haben, nein, wir können nicht für die PT stimmen, wir stimmen für den Gegenkandidaten, egal wer das ist. Und das war in diesem Fall eben der rechtsradikale, der rechtsextreme Jair Bolsonaro. Und von daher muss man auch sagen, dass diese Rechte, die eigentlich normale bürgerliche, konservative Rechte ist, eine sehr große Verantwortung dafür trägt, dass Bolsonaro diese Wahl wirklich gewonnen hat. Es gab so eine kleine Bewegung gegen Bolsonaro, aber der Mainstream in den Medien blieb der gleiche. Alles ist besser als die Arbeiterpartei PT. Und natürlich muss man auch noch dazu sagen, es gab viele Fehler, die Arbeiterpartei PT im Laufe ihrer Regierungszeit gemacht hat. Vor allen Dingen auch in dem Bereich Korruption hat es bis heute eigentlich vermieden, eine interne Aufarbeitung anzuschieben. Und das hat natürlich auch zur Folge, dass eine gewisse Enttäuschung auch wirklich bei früheren Anhängern von der PT da ist, die dazu geführt hat, dass viele Leute gesagt haben, nein, das ist nicht mehr unsere Option, das ist nicht mehr eine Partei, die wir wählen können. Ich finde es aber trotzdem schwierig zu sagen, sie wären deswegen schuld daran, dass ein Rechtsextremer gewählt wird.
Oder siehst du auch einen Zusammenhang in einer fehlenden Aufarbeitung der Diktaturgeschichte?
Das ist auch noch ein Aspekt, der aber mehr, sagen wir mal, die gesamte brasilianische Realität betrifft. Im Vergleich zu vielen Nachbarländern ist in Brasilien eine solche Aufarbeitung, hat nie stattgefunden. Bis heute gilt das Amnestiegesetz. Und das bedeutet, dass in der brasilianischen Gesellschaft viel weniger Bewusstsein über die Probleme existiert, die autoritäre Regierungen und autoritäre Tendenzen bedeuten. Und wenn eine andere Aufarbeitung der Militärdiktatur stattgefunden hätte, dann wäre es auch nicht so einfach gewesen, dass ein ehemaliger Militär mit einem autoritären und rechtsextremen Diskurs gewählt worden wäre.
Siehst du irgendeine Perspektive, ein Wie weiter?
Tja, das Wie weiter ist schwierig einzuschätzen. Also es geht schon darum, dass die linken Kräfte überlegen müssen, wie sie jetzt dem, was kommen wird, sich entgegenstellen. Die Motivation ist nach dem ersten Schrecken auf alle Fälle da. Eine wichtige Frage ist, welche Art von Allianzen geknüpft werden, eben auch mit der politischen Mitte. Es geht die ganze Zeit ja auch darum, dass nicht mehr linke Forderungen so sehr vertreten werden, sondern es wird immer gesagt, wir müssen die Demokratie und wir müssen den Rechtsstaat verteidigen. Und ich denke, mit einer solchen Forderung ist es auch möglich, viel breitere Allianzen zu schließen, als das bisher der Fall gewesen ist. Natürlich gibt es auch die typischen alten Probleme innerhalb der Linken, dass immer wieder eigene Felder abgesteckt werden. Im Moment wird diskutiert, wer jetzt der eigentliche Oppositionsführer werden soll, ob das eher die Arbeiterpartei ist oder eher andere Parteien oder vielleicht auch eher gewerkschaftliche Kräfte oder soziale Bewegung. Und da gibt es hinter den Kulissen leider wieder relativ viel Hickhack. Da muss schon eine Art von Einigung zustande kommen innerhalb der nächsten Wochen. Sonst hat Bolsonaro relativ viel freie Hand.
Danke, Andreas, für deine Einschätzung.